Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich auch wieder mit dabei.
Dirk Schwitzke, ich grüße euch, ich grüße dich, Andreas.
Hallo Dirk, ich grüße dich natürlich auch. Ja, wir hatten ja wieder eine sehr aufregende Börsenwoche, wobei man sagen muss, wir sind heute ja am Mittwoch hier unterwegs. Wir nehmen also zwei Tage früher auf, weil ich tatsächlich zwei Tage Urlaub in dieser Woche habe und wir so gesehen jetzt etwas früher dran sind. Aber nichtsdestotrotz, wichtige Informationen für die Woche. Wieder ähnlicher Aufbau wie sonst auch. Und wir wollen natürlich als erstes mal in Richtung USA schauen. Was ist da passiert? Zinshoffnungen sind ausgepreist worden. Wir haben also im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung für März jetzt mittlerweile unter 50%. Das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Woche. Was aber ganz spannend ist, wir sind jetzt auch bei den absoluten Zinssenkungsschritten wesentlich zurückgekommen. Wir lagen nämlich in der letzten Woche noch bei 145 Basispunkten und liegen jetzt tatsächlich per heute, ich habe heute Morgen nochmal reingeguckt, bei 122 im Schnitt. Das heißt also, hier ist auch nochmal eine ordentliche Zinsspekulation aus dem Markt rausgenommen worden. Und da kommen wir ja eigentlich so ein bisschen auch in die Region, über die wir uns in den letzten Wochen ja schon mittlerweile unterhalten haben, dass die super, super bullischen Annahmen eigentlich vollkommen übertrieben waren, wenn man es so sagen will. Mhm. Und dass wir jetzt so in eine Region reinkommen, 100 bis 125 Basispunkte, also 1 bzw. 1,25%. Das ist ja eine Größenordnung, mit denen man oder ja, bei der man einfach sagen kann, ja, das ist durchaus drin, oder? Wie schätzt du die Situation ein?
Was die Zinsen betrifft, denke ich schon, dass man jetzt, wie du schon sagst, einfach realistischer geworden ist. Also die März-Senkung für die USA und die April-Senkung für die EZB sind jetzt weitgehend ausgepreist, denke ich. Und die Märkte gehen jetzt aber nach wie vor davon aus, in den USA, dass man mit einer 75-80% Wahrscheinlichkeit etwa weiterhin im Mai die erste Senkung sieht. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Das kann auch sein, dass das wesentlich, nicht wesentlich, aber schon ein Stück später, 1. Juni oder Juli der Fall sein wird. Man, an den Aktienmärkten sieht man schon sehr stark, dass da einfach ein positiver Trend ist, kurzfristig jetzt. Die Märkte wollen nach oben. Wir haben gestern am Dienstag, ja, klein, wir nehmen es ja am Mittwoch auf, so einen kleinen Rücksetzer gehabt und das war einfach mal ein überfälliges Durchatmen, auch so ein bisschen Luft rauslassen aus den Highflyern, aus den Halbleiterwerten, die besonders stark gelaufen sind, eine Nvidia und die ganze Familie und alles, was drumherum ist. Und von daher kann man sagen, der Markt will nach oben, aber und solche, ich bedenke nach wie vor, dass wir die nächsten Tage, vielleicht auch noch ein, zwei Wochen weiter nach oben gehen. Die Saisonalität, von der Saisonalität her, wenn man darauf setzen will, wird es eigentlich auch erst Ende Februar schwierig, wo normalerweise die US-Aktienmärkte ein bisschen schwieriger, ein bisschen ins Holpern kommen. Das denke ich, kann in diesem Jahr auch wieder so sein. Und für die kurzfristigen Investoren bzw. Trader können dann eher solche Tage wie gestern vielleicht kurzfristige Trading-Gelegenheiten weiter long zu gehen.
Ja, also nach wie vor ist natürlich das Thema Technologieaktien, das Hype-Thema KI natürlich maßgeblich und spielt auch insbesondere natürlich den Großentwicklungen im S&P 500 und Nasdaq so ein bisschen in die Karten. Du hast schon so ein bisschen auch gesagt, dass natürlich die Berichtssaison insgesamt so eine Stütze oder auch ein Halt für die Aktienmärkte war, weil eben Zinshoffnung ausgepreist wird. Dafür dann im Endeffekt halt die besseren Unternehmensgewinne, die wir unter anderem von Eli Lilly gesehen hatten, die zumindest besser als die Erwartung waren. Aber was auch ganz spannend ist, man teilweise natürlich dann Gewinnmitnahmen sieht. Also die Erwartungshaltung im Vorfeld schon teilweise recht hoch. Da hatten wir uns in der letzten Woche auch schon drüber unterhalten. Aber trotzdem weiterhin geschlagen werden können. Bei Spotify ähnliches Bild, also zumindest mal nach der ersten Kursreaktion haben wir in Kurssteigerungen gesehen, dann eben im Endeffekt auch wieder Gewinnmitnahmen. Das hat ja das Handelsbild am Dienstag sehr stark geprägt. Ja. Wir sehen also so einen klassischen Sägezahnmarkt, wenn man so will, also sprich einen Kursanstieg, der von Kurskonsolidierung unterbrochen wird und danach eigentlich wieder neue Kraft gibt für Kursanstiege. Deswegen sehe ich es eigentlich ähnlich wie du, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass wir zumindest mal in den kommenden zwei Wochen, sprich bis Ende Februar, tendenziell aufwärts laufen. Der März wird dann auch schon wieder schwierig, weil da natürlich die Blickrichtung auch schon in Richtung zweites Quartal geht. Ne? Und wir haben natürlich auch viele Effekte jetzt, dass eben Prognosen eine wichtige Rolle spielen, die dann natürlich auch bestätigt werden. Aber wobei ich denke, grundsätzlicher Natur werden wir bei den Berichtssaison oder Berichterstattungen in diesem Jahr ein klassisches Börsenjahr sehen. Das heißt, das erste und das letzte Quartal werden das Wichtigste, werden die zwei Zwischenquartale werden dann tatsächlich nur so ein bisschen bestätigenden Charakter haben und kaum größeren Einfluss im Endeffekt haben. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Berichtssaison gesprochen. Wie fandst du jetzt so in den letzten Tagen? Es gab ja doch ganz, ganz viel, ob es eine DuPont war, also jetzt ohne auf die Einzelunternehmen einzugehen, weil dafür haben wir jetzt hier nicht die Zeit insgesamt, sondern 4 Stunden machen. Aber wir hatten viele, viele Unternehmen, hauptsächlich aus der Old Economy, was ja auch ganz spannend war. Mhm. Was ist so dein Resümee, wenn du da so drüber schaust?
Also Resümee für die Quartalsberichte so insgesamt ist das, nachdem die erste Woche, wo ja klassischerweise die Banken kommen und jetzt auch gekommen sind, eher enttäuschend waren. Da haben die Märkte ja auch eher Verhalten bis negativ reagiert auf die Werte. Dann kamen die Big Tech-Werte, die eben das große Marktgewicht haben. Die haben überwiegend sehr, sehr positiv überrascht, also sehr deutlich über den offiziellen Erwartungen des Marktes und de facto auch deutlich höher als die inoffiziellen Markterwartungen waren, dass man eine positive Reaktion gesehen hat. Jetzt kommt eben so die klassische Old Economy von bis, also im Grunde der sämtliche andere Branchen außer Big Tech und Banken. Und was man so sieht, ist insgesamt schon eine relativ positive Sache. Wenn man jetzt zum Beispiel die Eli Lilly nimmt als großen Star des letzten Jahres, die konnten sehr gute Zahlen liefern. In dem allgemeinen Markttrend des Tages, gestern am Dienstag, sind sie dann auch ein bisschen mit unter die Räder gekommen, aber im Grunde kann man schon sehen, dass die Berichtssaison insgesamt sehr, ich würde mal sagen, bisher recht solide ist. Banken eher schwach, die US-Banken jedenfalls, und Big Tech eher überdurchschnittlich. Also auch die Zahlen von Alphabet, die ja im Big Tech-Bereich ein bisschen abgefallen sind, waren ja im Grunde nicht schlecht. Mhm. Und bin ja gespannt, was da kommt. Also vielleicht wird dann das warten am Ende alle auf die Nvidia, die am 21. kommen. Das ist dann nochmal ein großer großer Big Tech-Wert, der natürlich den Markt mitgetrieben hat und einer der Haupttreiber des gesamten Bullenmarktes der letzten Monate war.
Das kann man so sehen, auf jeden Fall. Gucken wir mal nach Europa. Da gab es ja auch einige Zahlen. Gestern von UBS und Infineon, unter anderem Hannover Rück habe ich gestern Nachmittag oder abends noch gesehen und Siemens Energy die endgültigen Zahlen. Mhm. Ja, eigentlich konnten die auch über, also außer Infineon und UBS konnten tatsächlich, na gut, Siemens Energy hatte vorher schon Zahlen, vorläufige Zahlen bekannt gegeben, das war gestern nochmal bestätigend, aber trotzdem positive Marktreaktion. Man will, glaube ich, das Indien-Geschäft nochmal straffen und da, ich glaube, da waren eher so die Randbemerkungen dann nochmal das, was so ein bisschen als Momentum in den Markt kam. Hannover Rück erstmal in erster Reaktion schwächer, dann aber fester wieder gewesen, das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Und Kia gehen auch mit Zahlen, also auch ja im Endeffekt unterwegs. Da kommen wir gleich nochmal zum anderen Thema, was ganz spannend ist. Wie siehst du die Berichtssaison derzeit in Europa? Also wir hatten ja letzte Woche über LVMH gesprochen zum Beispiel und wir haben ja davor auch schon mal Zahlen von ASML gesehen, die ja auch durchweg das wiedergeben, was in Teilen aus dem Halbleitersektor kommt, und zwar aus dem KI-Bereich. Mhm. Wie siehst du die Berichtssaison in Europa, gerade mit so ein bisschen Blickpunkt auf die gerade genannten Unternehmen?
Ja, also was das betrifft, leidet Europa natürlich darunter, dass wir im Gegensatz zu den USA keine Big-Tech-Werte haben. Mal wieder. Also das, die eben angesprochenen Stars der Berichtssaison in den USA sind bei uns natürlich nicht da. Aber wie du schon gesagt hast, ASML ist eben auch einer der Semiconductor-Werte oder der größten Werte in Europa von der Marktkapitalisierung hier und auch einer der bedeutendsten Werte. Denn die LVMH als einer der beiden größten Werte in Europa und Novo Nordisk, die beiden größten, nach Marktkapitalisierung größten Werte in Europa, haben gute Zahlen vorgelegt. Also wir haben hier auch unsere Börsenstars, wenn auch vielleicht nicht auch in der Größenordnung 3 Billionen Euro Marktkapitalisierung wie eine Microsoft oder eine Apple. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass ja, das, was sich im letzten Jahr als Qualität gezeigt hat, auch jetzt als Qualität zeigt. Was du angesprochen hast, Siemens Energy, vielleicht so ein bisschen eine Comeback-Story von sehr niedrigem Niveau, konnten die sich auch ja wieder stabilisieren. Da muss man eben gucken, hat eben einige besondere Risiken. Infineon ist wohl entscheidend, hat wohl einen sehr recht positiven Ausdruck, speziell für die Automotive-Sparte gegeben. Und da ist der Markt wohl relativ skeptisch, ein bisschen skeptisch reagiert. Insgesamt ist das natürlich der große deutsche Halbleiterwert. Und was hatten wir noch? Die UBS ist natürlich eine Restrukturierungsstory. Da sind die Analysten auch ein bisschen gespalten. Es ist natürlich eine spannende Bank, aber ich glaube, wenn ich in Banken gehen würde, würde ich grundsätzlich als Investor, jetzt was langfristige Investitionen betrifft, eher in die USA gehen. Hm. Und Hannover Rück halte ich generell die Branche für gut. Das ist eine der Branchen, sagen wir immer wieder, wo wir in Deutschland wirklich Global Player haben. Und Hannover Rück, Allianz, Munich Re, Talang sind ja auch sehr gut gelaufen. Also sind auch so in Deutschland mit meinen Lieblingsaktien derzeit. Mhm.
Oh, spannend. Gucken wir mal eine interessante Story, die sich tatsächlich Montagabend aufgemacht hatte. Eigentlich auch nicht neu, aber jetzt wirklich dann auch durchzieht, ist der Konsolidierungsdruck oder beziehungsweise Konsolidierungsmomentum in dem Biotechnologiesektor. Mhm. Wir haben ja Novartis als Gerücht zum Wochenbeginn gesehen, die für Morphosis entsprechend geboten haben. Das wurde am Dienstag dann bestätigt. Man legt da ordentlich Geld auf den Tisch, hat, glaube ich, 95% Premium für die freien Aktionäre ausgepreist. Also es ist schon ordentlich. Gestern dann die Gerüchte, dass Kia gehen mal wieder in den Übernahmefokus rückt. Also hier werden wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Thermo Fischer Spekulationen neu aufgewärmt. Also auch ganz spannend. Ist das, also was mir aus meiner bisherigen Börsenvergangenheit immer wieder so aufgefallen ist, dass oftmals so Übernahmeaktivitäten, also M&A-Geschäft, genau dann anfängt anzuspringen, wenn eigentlich eine Branche entweder am Boden liegt oder eben in der Top-Bildung ist. Wie schätzt du die Situation ein, also oder beziehungsweise ist deine Meinung zum Konsolidierungsdrang oder Druck, den man gerade im Biotechnologiesektor sieht?
Ja klar, ist natürlich irgendwo auch logisch, dass das Smart Money und die strategischen Investoren, die sich in der Branche auskennen und womöglich auch gute Leute haben, die sich in den Finanzmärkten auskennen, eher dann was kaufen, wenn es billig ist, und eher dann IPOs machen, etwas an die Retail-Investoren verkaufen, wenn gerade eine Blase da ist. Also da wird LVMH schon wissen, warum sie Birkenstock jetzt an die Börse gebracht haben als Luxusgüterhersteller. Also als wir noch jung waren, lang, lang ist her, hätte, glaube ich, niemand Birkenstock als Luxusgut betrachtet. Aber so als kleiner Gegensatz, um auf die Frage zu antworten, das ist im Grunde ein bisschen schon ziemlich plausibel, dass man das gerade strategische Investoren dann kaufen, wenn es relativ günstig ist. Und gerade solche Player wie Novartis, die natürlich eine prall gefüllte Kriegskasse und eine tolle Bilanz haben, dass die dann diese Zeit nutzen, um einzukaufen. Da kann man aber auch mal sehen, als kleiner Investor ist das natürlich ein riskantes Spiel. Also Morphosis für diejenigen, die bei Morphosis jetzt vor ein paar Wochen eingestiegen sind oder auch vor einem Jahr, für die ist das eine tolle Nachricht. Mhm. Aber wenn man sich mal den etwas längerfristigen Chart anguckt, dann sieht man, dass der Chart immer noch niedriger sind als vor 4 oder 5 Jahren. Und das ist gerade bei solchen, wenn man so relativ, in Anführungszeichen, frühphasige Unternehmen am freien Markt hat. Also Morphosis ist nun kein Start-up mehr, aber gerade im Biotech-Bereich vielleicht noch mehr als in der IT, ist es schon so, dass dann die guten Stories, die durch die Decke gehen, rechtzeitig von strategischen Investoren und von großen Unternehmen, gerade in der Pharmabranche, gekauft werden. Mhm. Man als kleiner Aktionär dann im Grunde kaum die Gelegenheit hat, den Großteil des Börsenaufschwungs mitzunehmen. Ja. Den Großteil des Börsenaufschwungs macht, oder den Großteil des geschäftlichen Aufschwungs wird Morphosis dann eventuell als Abteilung von Novartis machen und nicht mehr als börsengehandelte AG. Mhm. Und von daher ist das schon ein riskantes Spiel, wenn man darauf setzt, aber plausibel ist es.
Ja, okay. Na, spannend. Schauen wir uns gleich mal im zweiten Teil natürlich auch weiter spannende Aktien an, zwar die meistgehandelten oder 5 der meistgehandelten Aktien bei uns. Und wie immer haben wir natürlich auch die Buzzword-Abteilung mitgebracht. Da sind wieder ein paar spannende Titel bei. Also ihr könnt gespannt sein. Genau. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 2 und natürlich weiterhin mit dabei
Dirk Schwitzke, ich grüße euch.
Und Andreas Lipko, genau. Wir haben tolle Aktien mitgebracht, die unsere Kunden hier bei der Comdirect in dieser Woche stärker nachgefragt haben, kann man schon fast sagen, beziehungsweise stärker gehandelt haben. Platz 1, lieber Dirk, Palantir.
Was fällt dir dazu ein? Ein sehr spannendes Unternehmen, also die konnten auf jeden Fall den Markt überzeugen. Deutlich positiv reagiert. Sind ja oft ein bisschen so opak in ihren Geschäftsmodellen, machen natürlich auch kokettieren auch gerne ein bisschen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit damit, dass sie ja in sehr sensiblen Bereichen agieren. Sie konnten jetzt aber auch einiges über jenseits der staatlichen Sicherheitsorgane, für die sie ja normalerweise arbeiten, also Polizei und nachrichtendienstliche Einheiten, die ja ihre Kernkundengruppe sind, jetzt konnten daneben jetzt auch ein bisschen was vorweisen bei Privatkunden. Ich denke persönlich, sie sind relativ hoch bewertet. Also sie sind kein, aus meiner Sicht, soweit ich es beurteilen kann, kein Hardcore-Software-Haus. Also sie sind eher doch eine Beratung und dafür ist mir die Bewertung doch ein bisschen zu hoch. Aber sie machen natürlich auch ein bisschen, auch auf der Investor Relations Seite, eine sehr gute Self-Marketing. Und ja, es ist ein tolles Unternehmen, gutes Haus, wäre mir aber immer zu teuer. Mhm. Was denkst du?
Ja, bei Palantir bin ich auch eher auf deiner Seite. Ich denke, man könnte das sogar eher in die Richtung Plattformökonomie schieben, weil klar, die beraten auf der einen Seite. Auf der anderen ist es aber natürlich auch so, dass man eben eine KI-Plattform zur Verfügung stellt, wo eben die Kunden dann die Möglichkeit haben, ja, ihre Daten einzugeben über die KI-Bausteine, die von Palantir dann zur Verfügung gestellt werden und dann sozusagen diese Analysetätigkeit beziehungsweise dann natürlich die KI-Anwendung angewandt oder benutzt werden können. Also ich ähnlich, also von daher ist dann natürlich die Skalierung tatsächlich dann so wie in jedem Beratungsunternehmen, ob es eine Accenture oder eine EY oder was weiß ich auch immer ist, hängt natürlich davon ab, wie stark ist die Vertriebsmannschaft, wie viele Berater hat man und so weiter, weil es ja doch auch ein, ich würde mal sagen, ein beratungsintensives Geschäft ist, also es bringt nicht zu sagen, okay, ladet euch oder macht einen Download von der Software und selbst erklären, sondern das ist natürlich auch ein Geschäft, was sehr beratungsintensiv ist. Spannend in jedem Fall. Klar, ich denke auch perspektivisch durchaus noch Potenzial auch vorhanden, aber du hast recht, der Markt ist natürlich nicht dämlich und hat es eingepreist. Also sprich, man zahlt auch schon einen ordentlichen Hoffnungspremium, wenn man in die Aktie unterwegs ist. Nächstes Unternehmen, ähnliche Branche, anderes Feld, Supermicro Computer. Hört sich ein bisschen an wie so ein Lied aus den 70ern.
Damit kennst du dich also aus. Ja. Okay. Supermicro Computer ist natürlich, wie der Name schon sagt, sehr super, zumindest für diejenigen, die long gewesen sind in den letzten Tagen, sehr gut gewesen. Also schwimmt natürlich voll auf der High-End-Semiconductor-Welle und auf der AI-Welle, profitiert massiv vom, ich sag mal, der Kurs sieht aus wie eine Nvidia auf Steroiden und ist dementsprechend noch gelaufen. Wenn man jetzt die Kursgewinnverhältnisse anguckt, muss man aber auch sagen, die sind trotzdem nicht so wahnsinnig teuer verglichen mit anderen Werten. Also vom Kursgewinnverhältnis, was sie bezogen auf die künftigen Gewinne, ist das durchaus billiger als so mancher Big Tech Wert. Also ich denke, billiger als eine Microsoft oder eine Amazon. Und bei der Nische, in der sie drin sind, kann das gut sein, dass sie da in einem Sweet Spot drin sind, in dem die hohen Kurse auch gerechtfertigt sind. Es kann sicherlich nicht so weitergehen wie in den letzten, sagen wir mal, 3 Wochen bei denen. Es sei denn, da gibt es irgendeinen Short Squeeze, was eine riskante Wette wäre, wenn man darauf setzen würde. Aber ich denke schon, dass die gar nicht zu hoch bepreist sind. Also da würde ich schon sagen, finde ich eher nach wie vor trotz des Kursanstiegs interessant als Palantir. Wie siehst du die?
Ja, Supermicro Computer hast du gerade sehr gut dargelegt. Das Einzige, was mir wirklich so ein bisschen schwerer im Magen liegt, ist die Tatsache eben, dass der Sweet Spot sehr nischig ist. Man ist, glaube ich, soweit ich weiß, sehr, sehr stark im Serverbereich unterwegs und da eben in KI-Cloud-basierte Anwendungen oder beziehungsweise man hat eben die Halbleiter für KI-Anwendungen im Cloud-Bereich, also auch noch in diesem Sektor sehr nischig dann auch. Sicherlich, klar, momentan verdient man sich dumm und dämlich, wenn man die letzten Amazon-News sich nochmal vor Augen wirft oder beziehungsweise ruft, dann ist es ja so, dass da eben auch darauf hingewiesen wurde, dass man Anwendungen im KI-Bereich, gerade im Cloud-Sektor, noch nach vorne bringen will, um neue Dienstleistungen hervorzubringen. Für mich ist aber hier, also ich denke auch, das Momentum läuft, aber man muss sehen, dass hier ein extrem krasser, in Anführungsstrichen, Schweinezyklus vorherrscht. Der wird sich nicht ankündigen. Wenn das Ding vorbei ist, also die Story gelaufen, der Drops gelutscht ist, dann hört das halt mit einem Mal auf, weil eben alle Server entsprechend ausgerüstet sind, weil die KI-Anwendungen dort laufen. Und dann fehlt mir da so ein bisschen so, ich nenne jetzt mal dieses Follow-up-Geschäft, was man bei einer Nvidia hätte, dass man eben wirklich sagen kann, die haben es aus meiner Sicht heraus wirklich über die letzten Jahrzehnte bewiesen. Die waren in den wichtigen Bereichen unterwegs, haben wirklich ein gutes Markttiming auch bewiesen bei der Produkteinführung, Anwendung. Hatten sicherlich das ein oder andere Mal auch Glück. Also mir kann niemand erzählen, dass es in Nvidia Management die Blockchain und Krypto man nie vorher gesehen hat, aber man hat eben davon profitiert und sich gut eingestellt. Mhm. Und jetzt auch im KI-Bereich. Also von daher, man merkt halt schon, man hat da ein Management, was halt sehr schnell Trends erkennt und drauf setzt. Mhm. Nvidia hat ja auch sehr früh, wo sich andere noch gefragt haben, okay, wieso gehen die jetzt in den Serverbereich? Ist das nicht eher ein Segment, was ein bisschen langsam wächst? Hat sich im letzten, glaube ich, vor 2 Jahren war das, als vollkommen richtig erwiesen, also den Dienstleistungsbereich da auszubauen, damit man eben die Produkte dort platzieren kann. Gut, jetzt bin ich zu sehr auf Nvidia, aber Supermicro, ja, sicherlich spannend. Bewertung natürlich aufgrund der Gewinndynamik noch im Verhältnis interessant, bloß ist für mich kein Buy-and-Hold-Papier. Also kaufen eventuell, ja, Stop-Loss auf jeden Fall. Sollte da eine Korrektur mal kommen, wird die wahrscheinlich längerfristig sein. Also von daher, das würde ich vielleicht so sehen, aber durchaus interessantes Feld. Klar, vollends im gleichen Trend. Wir haben ja nachher nochmal, glaube ich, später nochmal eine Aktie, ne? Ah, nee. Nee, okay, also von
einbauen.
Genau, also On Semiconductor war ja gestern, glaube ich, auch mit Zahlen, die kommen aus dem gleichen Segment und man sieht halt da muss man auch genau hingucken.
Vielleicht eher als Trading.
Genau, vielleicht oder kurzfristiges Investment. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, so eine klassische Costolani-Aktie kaufen, Schlaftabletten nehmen und hinlegen. Mhm. Das könnte tatsächlich dann nicht nur altersbedingt in die Hosen gehen.
Okay, dann kommen wir mal zur nächsten. Das ist ein ganz anderes Modell. Schlaftablette ist da vielleicht angebracht. Ja. Und vielleicht eine oder andere Aktionär der Long ist eher darüber aufregt. Eine BP.
Ja, British Petrol.
Wie stehst du dazu?
Ja gut, also hier haben wir ja immer wieder dieses spannende Umfeld ESG, ne, das muss man ja darauf hinweisen. Dadurch, dass wir uns ja mit Finanzmarktthemen auseinandersetzen, ist das natürlich eine Aktie, die derzeit noch nicht ESG-konform ist, weil sie einfach mit fossilen Brennstoffen noch zu tun hat. Mhm. Was auch ganz spannend war, ist, dass BP sich als eine der wenigen großen Rohölkonzerne relativ lang auch dagegen gestellt hat. Also das fand ich wirklich spannend, dass man eben gesagt hat, nein, wir machen kein Greenwashing und kaufen uns hier irgendwo eine Solarbude aus kleinen Hintertupfingen, nur damit wir sozusagen den grünen Anstrich haben, sondern wir stellen uns eher darauf ein, der Kapitalmarkt wird natürlich darauf reagieren, sprich ESG-konforme Investments werden zukünftig Prioritäten und werden prioritär behandelt werden, währenddessen eben Unternehmen, die das nicht verfolgen, Schwierigkeiten haben könnten bei der Kapitalbeschaffung und an den Finanzmärkten. Und deswegen haben die ja unheimlich stark auch in der Bilanzstruktur an der Bilanzstruktur gearbeitet, Schulden zurückgeführt, dafür gesorgt, dass man eben sich besser und stabiler aufstellt. Und das fand ich ganz spannend. Und das hat sie halt auch gewirkt. Was man jetzt aber noch gemacht hat und was viel spannender ist, man hat tatsächlich nicht ein Greenwashing betrieben, sondern ist eben massiv dabei, den Konzern als zweites Standbein auch im Bereich der regenerativen Energien zu positionieren, aber ist immer noch ein Unterschied zum Beispiel wie eine Total Energies oder so. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Hier oder eine OMV, die, glaube ich, auch sehr stark in diesem Bereich jetzt geht. Eine BP ist wirklich noch oldschool, fossile Brennstoffe gefördert in der Nordsee und mit Bohrinseln, alles, was dazugehört. Und das muss man halt wissen. Aber insgesamt durchaus interessant. Ich habe sowieso nicht so viele Ressentiments gegenüber Erdölaktien, weil ich das tatsächlich so sehe, ob man es will oder nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, die eben abhängig davon geworden ist in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten ja mehr. Das heißt, wir haben chemische Produkte, Kunststoffe, Pharmazeutika, überall wird Erdöl in irgendeiner Ur- oder Ausgangsform benutzt und damit muss man halt klarkommen. Ich sehe halt auch nicht den großen Hype oder beziehungsweise Abbruch des Hypes dadurch, dass eben Autos weniger Benzin benutzen, weil man sieht, der EV-Bereich, der wächst nicht so stark, wie sich die Leute das oder beziehungsweise Politiker das oft haben. Das heißt, auch dieses Thema wird noch 5 bis 10 Jahre sicherlich Gültigkeit haben. Also spätestens 2030, glaube ich, soll ja irgendwie keine Zulassung mehr möglich oder nur noch bedingt.
In der EU jetzt.
In der EU, genau. Und von daher merkt man also schon, das ist ein Thema, das dauert halt noch. Und von daher, wer also wirklich eher Dividendenjäger ist, auf Value-Titel ohne ESG-Konformität setzen will, der ist bei einer BP richtig. Wie siehst du die?
Also ich denke auch, dass die BP eigentlich als europäischer oder nicht US-Energieunternehmen natürlich immer einen gewissen Abschlag gegenüber US-Energieunternehmen hat. Man muss natürlich sehen, dass die Regulatorik da immer entscheidend mitspielt, dass die politischen Rahmenbedingungen entscheidend sind. BP als britisches Unternehmen, muss man eben sehen, die britische Regierung ist selber zurückgerudert bei ihren Dekarbonisierungszielen. Und was das den Gesamtmarkt angeht, sehe ich so ähnlich wie du. Also ich denke auch, wir brauchen noch absehbar über viele Jahrzehnte, vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht auch nicht in der EU, aber weltweit sicherlich viele Jahrzehnte noch fossile Energieträger, um unsere dann auf erneuerbaren basierende, auf nochmal auf erneuerbaren Energien basierende Wirtschaft umzubauen. Und wenn man sich das global mal anguckt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht zum Beispiel Indien 20 Jahre hinter China hinterher ist und selbst China trotz des massiven Ausbaus Erneuerbarer nach wie vor auch in großem Maße Kohlekraftwerke baut und fossile Energien verbraucht und Indien da auch irgendwann hinkommen wird und selbst wenn der Anteil der erneuerbaren Energien bei dem entsprechenden Entwicklungsstand in Indien vielleicht irgendwann höher sein wird als heute in China, Klammer auf, Afrika käme dann danach, Klammer zu, dann sehe ich da noch kein Ende der fossilen Energien. Und in dem Sinne denke ich, ist das durchaus, als Investing kann das interessant sein. BP würde ich, finde ich selber nun nicht so spannend. Also ich wäre da dann eher bei US-Unternehmen, aber als zahlen eine ordentliche Dividende und ja. Ein Dividendenpapier haben will, der kann sicherlich eine BP
darauf. Haben wir ein einstelliges KGV, ne? Also 6, 9, 8 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Weiß ich ja doch jetzt nicht. Aber das macht es natürlich spannend, weil die amerikanischen Unternehmen, soweit ich weiß, die sind tatsächlich zweistellig teilweise, ne? Bei den KGVs.
Um die 10, genau. Und BP ist, meine ich, nehme ich jetzt nicht fest, ich gucke jetzt mal das, was hier FactSet liefert.
Und live dabei.
Also, 6er KGV bezogen auf die
abgelaufen. Aber traditionell muss man sagen, nicht, dass jetzt welche losrennen und sagen, oh krass, die sind günstig, die werden auch 10, die sind schon immer so günstig. Also die, wie du gesagt hast, europäische immer günstiger.
Also als Ölaktien sind generell günstig und europäische haben gegen US-Aktien, Ölaktien nochmal einen Abschlag.
Nächstes Unternehmen, Linde, immer teuer. War immer teuer.
Genau das Gegenteil.
Ja, genau das Gegenteil. Der Schwarz ist genau das Gegenteil. Jetzt auch noch ein amerikanisches Unternehmen und immer noch teuer. Also von daher mega, mega spannend bei dem Unternehmen, muss ich echt sagen. Also ich, wirklich, solange wie ich mich, glaube ich, mit Börse auseinandersetze, ist die Linde immer hochbewertet, also augenscheinlich hochbewertet gewesen, aber immer reingewachsen. Ja. Wahnsinn, oder?
Also wenn man sich den Chart anguckt, also ich selber bin da nicht long, hätte man vielleicht sein sollen, aber sehr, sehr viele Jahre schon wie an der Schnur gezogen nach oben, keine großen Ausschläge nach oben und unten. Vom KGV her, von der Bewertung insgesamt her, nicht billig, aber wächst eben auch immer da rein. Also das ist in gewisser Weise das, was man in noch größerem Rahmen bei Amazon sieht. Der Markt verzeiht eben eine hohe Bewertung. Und ich will jetzt keine nicht implizit die These aufstellen, dass Linde irgendwann so teuer wird wie Amazon. Aber die deutsche Börse, bei der deutschen Börse fragen sich wohl schon einige, ob sie nicht etwas früher hätten etwas flexibler sein können bei den Richtlinien für große Unternehmen im DAX und um die Linde im DAX zu halten. Aber gut, sie ist von der Bewertung etwa so teuer wie jetzt die SAP, auch knapp 200 Milliarden Euro. Und sicherlich kein schlechtes Investment. Ich weiß nicht, ob ich auch nach dem Anstieg gestern jetzt gerade einsteigen würde als langfristiger Investor, aber grundsätzlich macht man damit nichts falsch.
Ja, man muss halt auch sehen, genau, bei Linde ist tatsächlich so, da ich hatte die vorhin auch in der Marktupdate-Folge drin, also wenn man sich den Chart vom letzten Jahr oder ich glaube waren sogar 5 Jahre ansieht, dann ist es das perfekte Beispiel eines 45-Grad-Winkels. Mhm. Also der Kurs geht wirklich von links unten nach rechts oben, um das mal sinnbildlich darzustellen, das ist irre, von einer Ecke zur nächsten im Quadrat.
Können auch 80 Grad sein, je nachdem, wie du die
Grafik machst. Ja, genau. Wenn es ein Rechteck wäre oder andersrum, genau, dann wird es entsprechend steiler sein. Denn, aber in diesem Fall ist tatsächlich ein gleichschenkliges, beziehungsweise ein Quadrat, wenn man es so will. Ja. Der, so. Genau, also Linde tatsächlich interessant dahingehend, weil man ja auch die Zyklik, die ja eigentlich im Industriebereich vorherrscht, eigentlich sehr, sehr gut dadurch ausgebügelt hat, dass man eben so viel im Bereich unterwegs ist. Also man denkt im Gesundheitssektor eben Sauerstoff, alles, was damit zu tun hat, Narkosegase. Man denkt natürlich auch dann im Stahlindustrie eher im Wasserstoffsektor, in der chemischen Industrie generell. Also alle möglichen Bereiche. Und immer wenn ein Bereich nicht gut läuft, dann kann das durch die anderen Bereiche aufgefangen werden. Und das macht es halt so spannend. Also es ist wirklich eine Aktie, die auch alleine durch die Übernahme von Pax eher so groß und so gut aufgestellt ist in den wichtigen Kernmärkten Nordamerika und Europa. Da kann man wirklich sagen, dass das Management da eine hervorragende Arbeit geleistet hat und in den letzten Jahren das Unternehmen sowohl vertikal als auch horizontal, also sprich durch die Branchen weg, als auch international über die Märkte hinweg hervorragend aufgestellt hat. Also selten gesehen, gibt wirklich nur eine Handvoll von Unternehmen, glaube ich, die man international in so eine Kategorie packen kann. Und Linde gehört für mich da auch ganz klar damit dazu.
Dann
Jetzt kommt das, nee. Das darfst du jetzt.
Denken wir mal eine schöne Überleitung aus. Ja. Wir haben ein anderes großes und bedeutendes deutsches Traditionsunternehmen. Eine Marke, die gleich klassischerweise, ich sollte nicht so viel klassischerweise sagen, aber die jahrzehntelang den gleichen Klang hatte wie eine Linde, vielleicht sogar noch einen größeren, die Bayer.
Ja.
Die ist noch und DAX erhalten geblieben. Was halten wir davon?
Oh, wird
Was
schwer.
Hältst du davon?
Ja, schwer. Also ich sag mal so, Bayer vom Grundkonzept, von der Organisation, von operativen Struktur her grundsätzlich interessant. Was ich nach wie vor nicht verstanden habe und auch, glaube ich, nie verstehen werde, ist, dass man sich im Monsantos damals einverleibt hat. Das war da, also jeder, der sich ein bisschen mit dem Markt auseinandergesetzt hat, der hatte damals schon die Gerüchte um Glyphosat und die Klagen, die bei Monsanto anhängig waren, gehört. Also das war kein Insiderwissen, gar nichts, sondern das ging damals schon sozusagen, pfiffen die Spatzen von den Dächern. Und warum man ja die Übernahme trotzdem gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Gerade Klagerisiko in den USA ist eigentlich, weiß jeder, nicht einschätzbar. Gut, egal, jetzt ist das ganze Ding durch, man hat es gemacht. Die Grundidee war ja, dass man einen Allround-Saatgut-Pflanzenschutzkonzern sozusagen von der Wiege bis zur Bahre, also vom Saatgut bis wirklich nachher zur Ernte, schaffen wollte und das eben auch auf globaler Ebene, also sozusagen, deswegen passt es eigentlich auch ganz gut wie so eine Linde, wenn man so will. Hat es aber halt nicht geschafft, weil sozusagen die Bahre dann eben zur Bahre für die Bayer-Aktie geworden ist. Und das ist wirklich ein Drama. Also wenn man sich halt ansieht, der Animal Healthcare Bereich, Pharma Bereich, wirklich gut positioniert, eigentlich eine gute Produkte noch im Markt. Man hat im Saatgutbereich im Endeffekt auch eine gute Positionierung, aber eben jetzt durch den Pflanzenschutzsektor durch Monsanto wirklich ein Klotz am Bein. Und das ist halt das Problem, da fällt mir wirklich eine Bewertung schwer. Was ich immer sage ist, bei Bayer, da würde ich gar nicht groß rumspekulieren, ich selber, und ich kenne auch viele, die immer wieder gedacht haben, das ist jetzt das Kurstief und haben mal versucht, so ein bisschen den Finger reinzuhalten, das hat sich jedes Mal eine blutige Nase geholt. Der beste Ansatz, glaube ich, bei Bayer ist warten, bis eine Beilegung des kompletten Klagerisikos in den USA gelungen ist. Wenn die Aktien dann 100% steigen, dann ist es egal, weil dann kann man nach wie vor, denke ich, in die Aktien perspektivisch investieren. Es kommt natürlich darauf an, wie man sich einigt. Aber dann ist dieses Klagerisiko weg, weil wir hatten zum Wochenbeginn, und deswegen sind die Aktien wahrscheinlich auch hiermit bei den Most Traded Stocks, mal wieder eine Nachricht gesehen, dass eben ein US-Gericht den Konzern, ich glaube, auf 2,2 Milliarden US-Dollar oder so Schadenersatz verklagt hat. Das ist eine gigantisch große Summe, die ist natürlich auch dann im Nachgang nachverhandelbar, zeigt aber einfach dieses enorme Risiko auf. Selbst wenn die Kläger nur 1% davon bekommen, ja, so reden wir hier nach wie vor über 20 Millionen. Also das, und das ist ja nur eine Klage, eine, die dort im Endeffekt stattgefunden hat. Das heißt, da sind ja noch, ich glaube, mehrere tausend Klagen sind noch offen. Das ist halt, ne, und das ist genau das Risiko. Also wenn du das mal hochrechnest, nehmen wir mal an, wir würden jetzt nur mal eine Zahl nehmen, 10.000 Klagen bei 20 Millionen, die Zahl ist ja Irrsinn. Also ja, da liegen wir ja im Bereichen, da ist der Konzern einfach mal platt. Und das ist genau das Risiko. Das preisen die Investoren momentan natürlich entsprechend ein. Und deswegen, also so sehe ich die Aktie. Ich bin gespannt, was du sagst.
Also ich würde auch sagen, im Grunde kann man nichts raten. Weder Long gehen noch Short gehen. Traden macht aus meiner Sicht auch wenig Spaß da. Weil es, also das einfach hinzulegen als Dividendentitel benutzen, also dann würde ich doch, da würde ich dann doch eher lieber das nehmen, was wir vorhatten, BP oder andere Energie, große Oldschool-Energiewerte. Also wie du richtig sagst, also rein betriebswirtschaftlich sind die im Grunde gut aufgestellt, abgesehen von diesen juristischen Risiken. Und da sollte man lieber abwarten und ja, wenn die dann mal, ja, das sowieso, wenn die dann kommen, ja, keine Angst haben, dass man dann die ersten 50% oder 100% verpasst, wenn die Sonderrisiken, die Glyphosat-Sonderrisiken erstmal raus sind, dann kann sie sehr schnell sehr viel mehr wert sein, aber bis dahin hat man mit anderen Investments sicherlich mehr Spaß, mit dem man bis dahin genug Geld machen kann, dass man dann anschließend in eine glyphosatrisikenfreie Bayer investieren kann.
So sieht's aus. Kommen wir zur Buzzword-Abteilung, die ja mittlerweile fast schon so ein bisschen mit zu meinen Lieblingsabteilungen geworden ist, weil es immer ganz spannend ist, wirklich mal die Wirtschaftspresse der letzten Tage zu durchstöbern und selber mal, also man merkt es ja selber, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, wie oft nimmt man irgendwelche Floskeln oder irgendwelche genau Buzzwords in den Mund, weil die halt irgendwie gerade für uns geläufig sind, aber ich glaube, viele da draußen einfach auch teilweise das gar nicht so kennen oder selber verwundert sind. Ne? Stichwort Magnificent Seven, glorreichen Sieben, da denkt man vielleicht an irgendeinen Western aus den 60ern mit Clint Eastwood, aber nicht unbedingt an sieben hochtechnologisierten Großkonzernen. genau, und deswegen finde ich diese Sparte ganz gut. Also wenn ihr auch als Hörer mal irgendein Buzzword habt, was wir gerne mal hier vorknüpfen und besprechen wollen, dann gerne eine Mail an com-on@comdirect.de schreiben und entsprechend könnt ihr dann dort eure Fragen loswerden. Aber gut, das nochmal an dieser Stelle. Fangen wir an. Lieber Dirk, Home Bias, ja ein Buzzword, was du ja auch hier mit reingebracht hast, deswegen darfst du es auch mal erklären.
Was ich zu gerne mag. Ja, das ist eine Sache, die beim Thema Finanzaufklärung für deutsche Investoren sicherlich eine große Bedeutung spielen sollte. Das geht um den, die Heimatschräge. Das bedeutet, dass Investoren, gerade deutsche Investoren, sehr stark die Tendenz dazu haben, Aktien aus ihrem eigenen Heimatland überzugewichten. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass die USA diverse Big-Tech-Werte haben, die eine Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar oder einer Billion Euro auch haben. Die Apple und die Microsoft haben 3 Billionen Dollar. Und wir hier in Deutschland haben mit der SAP die größte Unternehmung mit 200 Milliarden, also 0,2 Billionen Dollar. Dann kann man schon sehen, dass es ein bisschen ungleichgewichtig ist, wenn man sehr stark das eigene Depot mit deutschen DAX-Werten oder mit Unternehmen, die man als deutsches Unternehmen kennt, zupflastert. Und dass es da durchaus gerade auch in den letzten Jahren sehr sinnvoll sein kann, mal in andere Märkte zu gehen. Wir haben hier angesprochen, seit Jahren schon ziehen die USA anderen Aktienmärkten davon. Mhm. Die USA sollten sowieso einer der Kernbestandteile, US-Aktien sollten generell ein Kernbestandteil eines gut sortierten Aktiendepots sein. Ich glaube, das kann man für fast alle Investoren sagen, dass die US-Aktienmärkte von der Marktkapitalisierung so dominant sind global, dass hier das auch entsprechend wiedergespiegelt werden soll. Und man geht eben sehr große Risiken ein, wenn man eben dem eigenen Heimatmarkt nur treu bleibt. Mhm. Und ich denke, kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren dieser Abschlag, Stichwort Geopolitik, Stichwort deutsche nationale Politik, auch ein bisschen stärker wird. Also es wird lohnen bleiben, da in andere Märkte zu gehen. Muss nicht unbedingt China sein, aber die USA oder in Emerging Markets, Mexiko, Indien, kann man sich mal angucken aktuell. Wir haben Korea angesprochen letzte Woche. Japan ist ein sehr spannender Markt. Und wie gesagt, als Kernmarkt sollte man immer die USA sehen. Das ist eben die große dominierende kapitalistische Führungsmacht. Mhm. Wie stehst du dazu?
Ja, Homebuyers, also gut erklärt. Genau, im Endeffekt ist es ja natürlich auch so, von der Investorenseite gut darauf hingewiesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man den auch automatisch bekommt, wenn man gerade neu an den Finanzmärkten ist. Weil es dann natürlich auch der Fall ist, dass man einfach schaut, was verstehe ich, welche Unternehmen kenne ich, und da guckt man natürlich dann schon tendenziell auch eher an den Heimatmarkt. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen Geld in Automobilwerte anlegen, dann wird einem natürlich erstmal eine Volkswagen, Mercedes, Benz Group oder BMW bzw. Porsche einfach in den Vordergrund rücken und weniger vielleicht eine Toyota oder eine Hyundai oder so, weil man würde zwar sagen, klar kennt man die Automarken, aber man hat dann schon so Ressentiments, wo man halt nicht weiß, okay, ein japanisches Unternehmen, werden die in Deutschland gehandelt, wie werden die gehandelt, wo verstehe ich nicht, das ist ein Yen, hier ist ein Euro. Also man bekommt viele Aspekte einfach rein, die durch den Home-Bias-Effekt, den halt oftmals Investoren am Anfang gerade haben, nicht gegeben sind. Also Währungsrisiken, ne, die sich daraus ergeben durch Anlagen in ausländischen Unternehmen oder eben natürlich auch die Nachrichtenintransparenz, die sich daraus ergibt, dass japanische Aktien eben früher gehandelt werden, wir meistens auf Schlusskursbasis handeln, beziehungsweise US-Aktien dann gehandelt werden, wenn vielleicht viele nicht mehr in der Lage sind, an den Börsen zu agieren, weil sie entsprechend dann mit der Familie beschäftigt sind oder whatever. Das sind halt so Dinge, die machen halt einen Home-Bias natürlich interessant, aber du hast recht, es gibt sogenannte Home-Bias-Effekte und die sorgen eben dafür, dass gerade Amerika, du hast als Beispiel genannt, diese gigantischen Unternehmen einfach hervorstechen, weil eben zum Beispiel ein Großinvestor wie Warren Buffett sagt, er kauft eben eine Apple, weil er das versteht, das Geschäftsmodell ist ein amerikanisches Unternehmen, Holy Cowboy, und dann ab da die Luzi 10% vom Komplettportfolio rein und der Rest ist Geschichte. Das passiert natürlich dann in Amerika, der amerikanische Markt ungefähr 7 bis 8 Mal größer als der europäische insgesamt. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, der daraus wirkt oder beziehungsweise läuft.
Sehe ich genauso. Dann ein anderes Wort, das wir auch sehr gerne und oft in der deutschen Presse, von der Tageszeitung bis zur Tagesschau sehen und lesen und hören, Kreislaufwirtschaft.
Ja, fand ich auch spannend. Tatsächlich ist es ja so, hört sich profan an, man denkt, okay, Kreislaufwirtschaft ist ja klar, man hat damit zu tun, dass Produkte, die verkauft werden, in irgendeiner Form wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgebracht werden müssen, ist es aber nicht, weil da tatsächlich eine Menge Risiken mit, beziehungsweise eine Menge Probleme auch zusammenhängen. Na klar kann man sagen, die Verantwortung zum Beispiel von Online-Händlern, die entsprechende Waren verkaufen, liegt halt darin, dass die dann auch wieder zurücknehmen müssen. Das Problem ist aber, dass damit das ursächliche Problem nicht behoben ist. Das heißt, du kaufst eine Ware bei Amazon, gibst die wieder zurück. Was passiert damit? Die wird natürlich nicht nochmal in den ersten Verwertungskreislauf reingenommen, sondern kommt dann in einem zweiten, dritten oder vierten Kreislauf. Je nachdem ist die Ware kaputt, muss sie entsorgt werden. Ist sie halt von dir benutzt worden und wird dann sozusagen als Second-Hand-Ware benutzt, hat das natürlich auch Auswirkungen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die wirklich ganz, ganz spannend sind und die natürlich auch dann Probleme für die Unternehmen erzeugen, weil man muss ja sehen, Lagerhaltung, sprich man muss die ganzen Retouren entsprechend handeln, als auch was interessant ist zum Beispiel bei dem Thema Plastikmüll, das hatte ich mir auch nochmal explizit angesehen, ist es ja tatsächlich so, wenn du das Plastik wieder recycelt, entstehen dadurch halt auch ein Haufen Schadstoffe. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, man sammelt die PET-Flaschen ein und macht daraus eine Parkbank, alles ist gut, wir pflastern Deutschland voll mit Parkbanken, sondern es ist natürlich so, dass in diesen Prozessen der Umwandlung hin, um eben wieder diese Pellets für eine Parkbank herzustellen, eben Giftstoffe freigesetzt werden. Und das ist halt der Punkt. Also das heißt, Kreislaufwirtschaft ist tatsächlich interessant dahingehend, weil man wirklich überlegen muss, damit sind die Probleme nicht unbedingt behoben. Sie sind sicherlich eingegrenzt, aber es werfen auch eine Menge neue Probleme auf. Und deswegen fand ich es ganz spannend, das Thema hier mal mit reinzunehmen. Wie siehst du das?
Ich auch so. Es wird immer wichtiger im Zusammenhang mit ESG. Der Regulatorik in Europa wird nicht abnehmen, sondern wird gerade in Europa immer stärker und wird immer bedeutender werden. Und gerade auch für richtige Branchen, wie Amazon hast du angesprochen, für Logistik, für Lieferdienste, für den gesamten Bereich Online-Shopping. Ja,
Verpackung, ne? Ja, generell, genau.
Und darum herum entsteht natürlich auch eine andere eigene Branche. Ja. Also Unternehmen wie Republic Services oder Waste Management, also die ganze Entsorgungswirtschaft, hier ist ja relativ stark in Deutschland, teilweise zumindest in staatlicher Hand, aber in den USA und in anderen Ländern gibt es auch große Chancen, die man da an antizyklischen oder nicht zyklischen Werten ins Auge fassen kann, die damit wachsen mit dem Thema. Buti,
ja.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. KPI,
genau.
Key Performance Indicator.
Genau, hört sich immer süß oder sieht besonders niedlich aus. KPI könnte man denken, es ist jetzt irgendwie eine künstliche persönliche Intelligenz. Hoffentlich haben natürlich die meisten Menschen, aber unsere Hörer sowieso. Nein, Key Performance Indicators, genau. Spannend, bei uns hier im Haus sozusagen, glaube ich, eines mit der geläufigsten und meistbenutzten Buzzwords, oder? Würde ich mal sagen.
Ja.
Also da könnte man schon eine Wette drauf lassen, wenn man irgendjemand auf den Gang trifft, fällt mindestens einmal, selbst beim Trivialgespräch, diese drei Buchstaben. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist es so, dass KPIs ja dass KPIs ja nicht nur in der Arbeitswelt zu finden sind, sondern natürlich auch im weitesten Sinne im alltäglichen Leben bei jedem vorhanden sind, die heißen dann halt nur anders. Also, ne, das ist dann eben, ob das dann Qualitätszeit ist, sag ich mal, die man mit Freunden, Familie, Bekannten, Liebschaften verbringt, oder ob es dann natürlich auch entsprechend ja Ziele sind, die man sich setzt, den Urlaub im Jahr, den Jahresurlaub dann sozusagen oder wie auch immer. Das sind dann sozusagen die eigenen Ziele, die man sich halt auch setzen kann. Das fand ich halt deswegen auch nochmal ganz spannend an dieser Stelle. Zum einen mal erklären, genau, was steht dahinter, hinter den drei Buchstaben und eigentlich genau, was bedeutet das zum Beispiel auch natürlich als Investor, dass man sich halt auch ein KPI setzen kann und sagen kann, okay, ich setze halt auf Dividendentiteln, begrenze mein Risiko, habe damit schon zwei definiert und bin eigentlich dann auch schon in diesem Bereich, dass man eben wirklich dadurch auch eine Messgröße hat, um seinen Anlageerfolg entsprechend erzielen zu können.
Also, oder? Genau, also oft genutzter Anglizismus für ganz profane Dinge eigentlich, die man überall im Leben, ob es um die Packung Brot im Supermarkt oder um Investmentobjekte geht.
Müsste man glatt mal hinterfragen, welche Beratungsgesellschaft dieses Wort geformt hat. McKinsey, EY.
Wahrscheinlich, ja.
Mehr auch immer.
Oder es kommt von der CIA.
Ja, nächste, Industriepolitik.
Wichtiges Thema.
Ja.
Immer schon wichtiges Thema. Da geht es um politisch gesteuerte Steuerung von gewissen Wirtschaftsbranchen. Klar, dem Klischee nach sind es vor allem Staaten, Länder wie Frankreich oder Japan oder Südkorea, wo der Staat einen starken Einfluss auf die Wirtschaft hat, einen großen Anteil auch an vielen großen Unternehmen in vielen Branchen hat, die stark Industriepolitik betreiben. Also das Klischee der Agrarsubventionen in Frankreich ist da einer der Punkte, aber grundsätzlich ist es so, dass es eigentlich in vielen oder in allen großen und wohlhabenden Ländern so ist, dass viele Branchen gezielt gepäppelt werden. Es gibt dann einmal das Konzept der nationalen Champions. Das ist ein Konzept aus Frankreich, das zu denen die französische Politik auch offiziell steht, das aber de facto auch viele andere Länder machen, dass man eben versucht, in jeder wichtigen Branche einen großen internationalen Player zu haben. Das wäre dann zum Beispiel die BNP im Bankbereich oder die Air France im Luftverkehr. Dann gibt es wiederum aus gesellschaftlichen Gründen oder aus Resilienzgründen erhaltene Branchen, wie zum Beispiel bei uns die Kohle, der Bergbau, der bei uns sicherlich teurer ist als in vielen anderen Regionen der Welt. Aber man will ihn eben aus Lieferketten-Sicherheitsgründen, aus Resilienzgründen im Hinblick auf die Geopolitik, aber eben auch aus strukturpolitischen Gründen in den jeweiligen Regionen, aus allen möglichen verschiedenen Regionen erhalten. Und auch die Länder, die sich immer als die Vorkämpfer der freien Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus betrachten, also die immer angelsächsischen Länder, die Frau Thatcher in den Vereinigten Königreich und Herr Reagan in den USA, die da die Freiheit des Marktes priesen, haben ihrerseits natürlich auch Industriepolitik betrieben. Also ganz offensichtlich ist es natürlich beim Thema Rüstungspolitik.
Ja.
Aber das strahlt natürlich auch aus. Also gerade die Hochrüstungsphase unter Ronald Reagan, wie vorher schon die NASA-Programme und die schon vom Anfang des Kalten Krieges an die Pentagon-Verteidigungsprogramme waren mit die Haupttreiber der Silicon Valleys und der Technologiebranche in den USA und haben dafür gesorgt, dass die eben mit dazu beigetragen, dass die jetzt so führend sind im Bereich Technologie. Und das alles kann man im engeren oder im weiteren Sinne eben als Industriepolitik begreifen.
Ja, ganz spannend finde ich bei dem Thema noch, dass es kein eigenes Wirtschaftsressort ist oder kein eigenes Ministerium, sondern tatsächlich ein Bundle aus ganz, also es gibt kein Ministerium für Industriepolitik oder sowas oder Industrieförderung, sondern das ist eben wirklich über die Ressorts hinweg entsprechend eine übergeordnete Politik, die eben ein Land macht. Das fand ich ganz spannend. Das heißt also, hier hat man wirklich regional strukturpolitische Maßnahmen auch drin, die halt ja, Zusammenarbeit verlangen, ne? Sowohl in der Innenpolitik als auch in der Außenpolitik. Du hast bereits schon gerade auch genannt, genau, also Donald Trump wäre halt auch ein klassisches Beispiel dafür, ne? Sein Vorgehen gegen China war klassische Industriepolitik für die amerikanische Wirtschaft sozusagen. Und
mit Geopolitik.
Genau, aber da merkt man schon, genau, es ist halt mit der Außenpolitik, Geopolitik natürlich dann immer wieder auf verbandelt. Also das ist halt ganz spannend, weil die Industriepolitik an dieser Stelle sehr, sehr häufig in den Gazetten Wirtschaftsberichterstattungen fällt und ich mir tatsächlich immer nicht ganz sicher gewesen bin, ob das wirklich von vielen Menschen auch so wahrgenommen wird. Also man denkt immer, ja, okay, die Industriepolitik macht das schon, das gibt es ja so nicht.
Also die Industrie ist eben nicht nur Industrie,
sondern
es geht auch die Agrarsubvention,
die
Industriepolitik für die Agrarindustrie.
Sprich, so sieht's aus.
Also der generelle Begriff Industrie ist aus dem englischen Industry. Das bedeutet eben das, was bei uns Branche bedeutet.
Genau.
Also deshalb stolpern halt auch einige immer darüber, dass man auch Dienstleistungsbranche als Industrie bezeichnet heutzutage. Das ist eben aus dem englischen Bereich.
Genau. Und das ist halt so spannend. Also selbst da merkt man eben, gibt es halt eine Auffasung, eine Zersplitterung, dass man eben wirklich gar nicht klar sagen kann. Man stellt sich vielleicht in dem Augenblick vor, da geht es halt um qualmende Schlote im Ruhrpott. Ja, die sollen erhalten bleiben, auf Teufel komm raus, Kohlepfennig, Stichwort und so weiter und so fort. Und das ist dann die deutsche Industriepolitik. Nein, ist sie nicht.
Nur ein Teil davon.
Nur ein Teil davon, genau, ein ganz kleiner. Kommen wir last but not least zu dem letzten Buzzword, Soft Skills. Haben wir hoffentlich, sonst würden wir ja nicht hier sitzen.
Wir bilden jetzt uns zumindest ein. Frei nach Voltaire, alles ist gut, das ist unsere Einbildung und es wird immer besser, das ist unsere Hoffnung. Soft Skills sind die Fähigkeiten, die jemand außerhalb seiner klassischen beruflichen harten Qualifikationsmerkmale, wie zum Beispiel seinen Kenntnissen, die er durch sein Jurastudium oder sein Physikstudium oder durch seine Schlosserlehre erworben hat, oder durch ihre Schlosserlehre oder durch ihr Medizinstudium und ihr Jurastudium. Das sind Themen wie Kenntnisse von bestimmten Dingen, die eben nicht zum Curriculum der eigenen Ausbildung gehörten, auf die man in Deutschland ja besonders viel Wert legt, sondern eben angefangen von Kommunikationsfähigkeiten und Höflichkeitsnormen bis hin zu Programmiersprachen und Beherrschung von Fremdsprachen. Weitere Beispiele?
Ja, ich würde gerade sagen, man braucht ja nur den Podcast hören, uns beim Zuhören, dann merkt man, dass du einen Haufen von diesen Soft Skills tatsächlich besitzt.
Das wollte ich gerade über dich sagen.
Gut, nee, aber besser hätte ich es nicht sagen können, also vollkommen recht, das sind genau die Dinge, dass man eben nach seinem Jurastudium auch weiterhin der Putzfrau, den Pförtner, wen auch immer guten Tag sagt und einfach weiterhin, denke ich mal, ja, die Umgangsformen vielleicht ganz einfach untergebrochen zu pflegen und auch einzusetzen, weil es vielleicht mal in diese Richtung gehen. Aber ansonsten, genau, Soft Skills sind eben teilweise sogar noch wesentlich wichtiger als wirklich die Hard Skills, also sprich die
in vielen Bereichen.
Jedenfalls. Ja, dass man eben im Endeffekt dann auch ein gutes Arbeits- oder natürlich auch generell ein gutes Umfeld um sich herum schafft, dass man, wenn man die dann halt besitzt. Damit sind wir mit Teil 2 durch. Ich glaube, eigentlich ein ungewollter, schöner Abschluss für den zweiten Teil. Wir kommen jetzt in den dritten Teil.
Wir nehmen ihn noch immer an.
Ja, und jedes Mal eigentlich, auch für den Gesamtpodcast natürlich. Gleich streben wir mal zu Teil 3 und schauen da mal voraus, was uns da auf der makro- und mikroökonomischen Ebene erwartet. Da ist ja eine Menge. Also Makro nicht so, aber Mikro, also auf jeden Fall lohnenswert dran zu bleiben. Mhm. Zu Teil 3 von Come On. Ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir sind mitten in Teil 3. Dirk hat gerade schon seinen Kugelschreiber gespitzt und ihr dicke Notizen gemacht. Nee, er hat sich was aufgemalt oder hingeschrieben, wie auch immer. Gut, wir legen gleich los und gehen mal voll auf die Makroebene. Was erwartet uns nächste Woche? Wir haben...
Schließt er von sich auf andere, dass er noch mit Papier und Bleistift arbeitet.
Ja, genau. Am Dienstag, denke ich mal, am spannendsten Bruttoinlandsprodukt Japan. Wir haben ja über Japan gerade gesprochen. Ich denke, das könnte noch mal eine ganz interessante News werden, gerade im Hinblick auch darauf.
Zinspolitik
dort. Genau, Zinspolitik. Ne? Wenn Bruttoinlandsprodukt fest ist, dann könnte
Bank of Japan... Da haben wir noch einen vielen Trade, dass sie eben in Yen in Kredite aufnehmen, um in andere in Dollar oder Euro zu investieren.
Mhm, Carry Trade.
Genau, dieser Carry Trade, wieder ein Buzzword.
Kann man nächstes Mal mitnehmen.
dieser Carry Trade, der hat eben auch eine gewisse Bedeutung für die Märkte international. Also Japan finde ich, erwähne ich ja immer wieder als Investment generell interessant.
Mhm.
Und bin ich auch froh drum, wie gesagt, dass wir da bei unserem Comminvest, bei unserem Robo-Advisor mit guten Investments sind.
Ja, das denke ich auch. Sicherlich eine ganz, ganz gute Strategie. Dann am Mittwoch der Erzeugerpreisindex in der Eurozone, also EWU, sicherlich auch spannend. Thema EZB-Zinspolitik, wie ist weiter, wie sind die Preise? Wir hatten ja heute, ich glaube, was war es, Industriepreise? Nee, heute gab es auch Zahlen, Preisdaten, die stärker gefallen sind als erwartet. Also von daher natürlich auch spannend, wie das Ganze in der Eurozone wirkt und weil da die EZB ja dann natürlich auch ein Auge drauf haben wird. Donnerstag dann der klassische, ja, wie soll man sagen, überbordende makroökonomische Meldetag aus den USA. Wir bekommen natürlich die Arbeitsmarktdaten, harmonisierte Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsätze. Also da geht es dann auch wieder mal richtig zur Sache. Der Donnerstag hat sich sowieso traditionell immer so als großer Meldetag für makroökonomische Daten herauskristallisiert. Ne? Gefolgt vom Freitag dann meist, wo dann die offiziellen Arbeitsmarktdaten beziehungsweise dann eben auch nochmal nachgelegt wird in Form von in dieser Woche oder nächste Woche dann zum Beispiel in Form von dem Philly Fed Industrieproduktion und auch wieder den Empire State sogar. Nee, das ist der Moment. Doch, genau.
Ja, State. Wird man sehen können, wie weit die US-Wirtschaft heiß läuft. Also in den USA ist das eher die Gefahr, dass die Wirtschaft zu heiß läuft. Wenn man sich in Europa ja über ein bisschen stabilere Wirtschaft, ein bisschen schnellere wirtschaftliche Erholung noch eher freuen würde, wenn sie eben keine allzu starke Auswirkung auf die Inflation hat. Also der Jerome Powell von der US-Fed ist eben eher in einer komfortableren Situation als Frau Lagarde und die EZB, weil Europa sowohl bei Thema Inflationsrisiko als auch beim Thema Rezessionsrisiko ein bisschen anfälliger ist,
würde ich sagen. Kommen wir auf die Mikroseite. Also Makro war es das tatsächlich auch schon größtenteils. Kommen natürlich auch ein paar Daten aus Frankreich und Großbritannien zu, aber Fokus liegt ja traditionell eher auf Europa bei uns hier in dem Podcast und halt tendenziell, also Deutschland und halt entsprechend USA und Japan halt, weil wir das ja so für uns jetzt als eine der Anlageinseln und Hidden Champions rauskristallisiert haben.
China-Ersatz für dich.
Genau, der China-Ersatz, genau. Ich steige jetzt um von 36 Enthusi Sour auf Sushi. Nein, genau. Legen wir weiter los und gehen mal auf die Mikroebene und da wird es spannend in der kommenden Woche. Wir haben viele, viele amerikanische Unternehmen, aber auch in Europa fängt an, sich der Zinsreigen, der Meldereigen schneller zu drehen.
Michelin weil, zum Beispiel.
Genau, gleich am Montag, ne?
Am Montag.
12.
Conti-Wettbewerber. Sagt vielleicht ein bisschen was darüber aus, wie die Autokonjunktur läuft. Dann Arista Networks in den USA.
Spannend.
Sehr gut gelaufen. Auch einer der Tech-Werte, die den Markt mit, vom Gewicht her nicht, aber auch entsprechend gut gelaufen, wie die größeren Big-Tech-Werte.
Waste Management sehe ich hier. Spannend, hast du ja gerade von erwähnt. Große Bokram-Aktie.
Ist natürlich, das ist natürlich eher ein, ich sag mal, ein defensiverer Wert, der nicht so konjunkturabhängig ist.
Ja.
Müll entsteht immer.
Ja. Dienstag.
Coca-Cola. Kann für ein bisschen was sagen über den US-Konsumenten, gerade auch den noch relativ schwachen Low-Budget-Konsumenten. Man sieht ja, dass sie gut situierten Amis eher schon stärker konsumieren, dass 11 km/h toll läuft. Das kann vielleicht was darüber aussagen. Man kann vielleicht auch was darüber sehen, ob die Abnehmspritzen von Eli Lilly und Novo Nordisk, die ja Eli Lilly und Novo Nordisk eine tolle Performance beschert haben, ob diese Spritzen schon eine gewisse Wirkung zeigen bei den Konsumenten zuckerhaltiger Nahrungs- und Genussmittel. Da kann Coca-Cola oder später haben wir vielleicht auch Kellogg, meine ich, für sein Indikator für sein.
Airbnb finde ich spannend.
Ja.
Ne, sozusagen Plattformansatz, Akamai. Für diejenigen, die damals zur Jahrtausendwende schon in Aktien unterwegs war.
Die Akamai werden sich erinnern.
Genau, ein ganz, ganz großer Dienstleister im Netzwerkbereich bzw. Serverbereich. AIG, American International Group, finde ich wiederum spannend, weil das ja ein großer Kreditversicherungskonzern aus den USA ist, der damals im zu den Hochzeiten der Finanzmarktkrise 2007, 2008 im Brennpunkt im Auge des Orkans sozusagen war oder sogar der Orkan ja mit war.
Das war der nächste Dominostein, der danach Lehman Brothers gekippt wäre. Und als man in Washington im Weißen Haus gesehen hat oder im Finanzministerium, was passiert, wenn schon Lehman kippt,
hat man das dann.
Der nächstgrößere Stein, den halten wir mal lieber auf.
Genau. Ansonsten.
Ja, erzählt vom Krieg, aber.
Ja, genau, aber trotzdem mega spannend immer wieder, dass wir solche Unternehmen.
Also, die Investoren, also, sagt natürlich einiges darüber aus, über Finanzmarkt generell und auch darüber, wie die Branche aufgestellt ist und.
Immobilienbereich.
Über die Kriegqualität und die erwarteten Ausfallraten auch bei US-Konsumenten und im B2B-Geschäft gleichermaßen.
Ansonsten am 13. ThyssenKrupp Nucera, vielleicht interessant, weil wir auch damals hier bei dem IPO mit dabei waren, also Comdirect als unterstützende Bank im Commerzbank-Konzern sozusagen, da also am 13. mal die Augen aufhalten, was da so passiert. Dann Zoetis, auch interessant, ist ein Pharmaunternehmen im Bereich Animal Healthcare, soweit ich es weiß. Ne? Also die machen so Impfstoffe und Tiermedizinpräparate und so ein Zeug.
Ein boomender Konsumbereich.
Ja.
Im Grunde ist das ja auch so eine Art Luxusgüterbranche.
Im weitesten Sinne schon, ja.
Viel Geld für Tierärzte ausgeben, sind, glaube ich, auch nicht diejenigen, die das bei Kick kaufen.
Nee. Naja, wer weiß.
Ja, gut.
Ansonsten haben wir am 14., also heute in einer Woche am Mittwoch, die ABN AMRO, finde ich wiederum auch spannend, gerade für europäische Bankenlandschaft. Dann Albemarle, immer wieder ein Unternehmen, was bei uns auch permanent gehandelt, nachgefragt und gekauft wird, glaube ich, tendenziell.
Auch ein bisschen ESG-Trend gewesen.
Ja.
Leiden darunter, dass man eben Lithium, die einen Großteil ihres Geschäfts abdecken, eben vom Kurs her nicht so gut entwickelt ist. Da hatten wir vor 2-3 Monaten mal darüber gesprochen, dass Bank of America da einen sehr negativen Outlook auf Lithium, den Rohstoff, gegeben hat. Und Albemarle ist eben einer der größten Player da, die Lithium ein bisschen Brom haben, aber vor allem Lithium. Und ja, sind im letzten Jahr nicht unbedingt glorreich gelaufen deshalb.
Barrickgold, spannend, größter oder einer mit der größten Goldminen oder Goldförderunternehmen der Welt.
Risikowährung Gold.
Genau, mega spannend. Vor allem, wie die letzten Zahlen von einigen Goldplänen waren, nicht so doll. Das hatte mich auch gewundert, weil hier sieht man eben tatsächlich, Gold ist zwar stark gestiegen, aber die Kostenseite hat bei vielen Konzernen extrem stark angesprungen. Das heißt, Marge ist gesunken und damit auch der oftmals der Gewinn.
Ganz wichtig, muss man eben, daran sieht man eben, in Gold zu investieren ist was anderes als in Goldaktien zu investieren.
Genau, mega spannend. Bilfinger finde ich auch spannend, großer Baukonzern, 14.2. ebenfalls mit Zahlen. Cisco, auch ein Urgestein, da wächst mir auch gerade wieder ein langer weißer Bart, wenn ich daran denke.
Als wir im Alter unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren, war das, was heute
hier ist. Aber das ist der heiße Scheiß. Ja, vor allen Dingen Cisco, auch eine kleine Anekdote am Rande, kann ich mich dran erinnern, das war 98, 99, glaube ich. Die haben in einem Jahr über 200 Übernahmen gemacht. Also Cisco ist ja dadurch groß geworden, dass die damals wie bekloppt Unternehmen aus dem Technologiesektor gekauft haben. Und zwar alles, was irgendwas mit Netzwerk zu tun hatte. Und die hatten im einen Jahr über 200 Übernahmen. Also fast jeden Handelstag ein Unternehmen gekauft. Mhm. Und das fiel denen nachher dann auch ab 2012 durch Abschreibung natürlich auf die Füße. Aber man sieht, wo sie heute sind. Dann haben wir die CME Group. Ich glaube, der größte Börsenbetreiber weltweit, oder? Könnte. Also zumindest börsengelistet. Dürfte da tatsächlich sein. Was haben wir denn noch die nächste Woche? Heineken für die Bierliebhaber unter den Zuhörer, Zuhörerinnen.
Sony, Bluechip, einer der großen Bluechips.
Ja, genau. Dann Occidental Petroleum, die Frage, ob Berkshire Hathaway jetzt zuschlägt oder nicht. Genau.
Warren Buffett hat ja vor einiger Zeit auch gesagt, er wüsste nicht, was er damit anfangen sollte, wenn man den Laden ganz übernimmt. Aber mal gucken. Kraft Heinz, gleiche Story wie bei Coca-Cola. Mhm. Dann ThyssenKrupp, haben wir erst die Story, dass der Bund eventuell eine der wenigen Perlen des Konzerns übernehmen will, die maritime, die Marine, Schiff und U-Boot-Sparte. Mhm. Die sind wohl relativ gut aufgestellt, aber eben mit den Besonderheiten der Branche eben. Und ThyssenKrupp ist ja auch so eine Never-Ending-Story. Das ist, kann man drin sein, aber ich glaube, es gibt auch ein deutscher spannendere Investments.
Donnerstag, oder? Hast du die Mittwoch noch?
Die habe ich am 14.
Ja, 15. genau. Donnerstag Airbus.
Ja,
also am 15. Was soll man da sagen? Da wird es wahrscheinlich
boomt,
spannend. Wie viel Boom noch drin ist.
Weder Konkurrenz noch Nachfrage ein Problem, sondern eher Ressourcen, Personal und Materialkäufe und Lieferung. Also der hat auch, also selbst Boeing, die ja nun als einziger Konkurrent erhebliche Schwierigkeiten haben, jeden Fettnapf reinlaufen, ja gut, weil es einfach zu wenig Angebot gibt. Also und einfach nur die Frage, also ob die erwarteten Umsätze sich auch in den Margen widerspiegeln werden, in den Gewinnen widerspiegeln werden oder ob die Kosten, die da eventuell für Personal und für Material bezahlt werden müssen, das dann auffressen. Denn man hat natürlich auch nur begrenzte Produktionsressourcen.
Na ja, klar.
Und
spannend,
da wird auch so schnell vermutlich niemand in den Markt eintreten. Also vielleicht wird Embraer aus Brasilien mal ein paar Kurzstreckenjets mit ein paar Sitzen mehr bauen, aber für das den klassischen A320-Familien respektive 737-Geschäft gibt es wahrscheinlich so schnell keine Konkurrenz und bei den Langstreckenjets erst recht nicht.
Ja, dann haben wir 15. noch Deere, also der Rasenmäher- und Agrarmaschinenbauhersteller.
Sehr spannendes Unternehmen, aber
spannend, ja, stimmt.
Begriff spannend sollen wir nicht so oft verwenden. an sich ein sehr innovatives Unternehmen, sehr gut im Markt positioniert. Hat im letzten Jahr allein jetzt auch ein bisschen darunter gelitten, dass die Branche eben Landwirtschaft ein bisschen zurückgekommen, also was mit Landwirtschaft zu tun hat, ein bisschen zurückgekommen ist. Ich weiß nicht, muss man da jetzt einsteigen? Alle für sich selbst entscheiden.
Wird natürlich auch so ein American Home Bias Effekt, ne? Wenn Donald Trump tatsächlich die Wahl gewinnen wollte, dann könnte Deere tatsächlich ein Unternehmen sein, was davon überproportional profitieren also könnte.
Klassische gilt als neben Caterpillar als das klassische Oldschool Old Economy Unternehmen in den USA.
Fannie Mae, genau, jetzt haben wir schon über AIG. Fannie Mae kommt am 15. ebenfalls, aber ich denke, das ist eher tatsächlich so ein Nebenschauplatz, nicht so spannend. Dann schauen wir mal weiter. Stellantis. Ja, genau. Mega.
Stellantis.
Auch spannend.
sag natürlich einiges, weil ich habe sie nicht, aber sind ja, also nachdem, was man, soweit ich es kenne, gelten sie schon als eines der Unternehmen, die mit am besten gemanagt sind in dem Laden. Sie haben keine starken Marken, das ist der große Nachteil. Und dafür sind sie eben auch entsprechend noch billiger als die anderen Konzerne. Die einzigen großen Marken, die sie haben, sind, glaube ich, Jeep. Und ich glaube, Maserati haben sie irgendwie noch, zumindest teilweise. Und ansonsten sind sie natürlich eher in den, ich sag mal, 0815 Brands unterwegs. Aber daraus kann man auch was machen und sind ja, zumindest besser gelaufen als so manche andere Autoaktien.
Ja, das stimmt. Hat noch eine Restrukturierungsstory dahingehend, dass man eben die Bilanz wieder umstrukturiert hat, Kosteneinsparungen. Du hast schon gesagt, genau, das Markenportfolio ist auch die nächste große Spekulation, ob man Jeep als Marke tatsächlich separiert. Das wurde, ich hatte mal eine Analyse gelesen, dass das quasi die komplette Marktkapitalisierung von Stellantis nochmal darstellen könnte. Alleine die Marke Jeep, wenn man die also rauslöst, weil die eben sehr beliebt ist in Asien auch. Also dahingehend schon ganz spannend. Gucken wir mal auf den Freitag, dann sind wir jetzt schon auch mit den Mikrodaten durch. BB Biotech, sicherlich auch interessant als ja, Möglichkeit, um im Pharma-Biotechnologie-Sektor zu investieren. Ein bisschen breiter gestreut, aber muss man sehen, lief jetzt auch nicht so doll in den letzten Monaten, wenn man sich den Aktienchartverlauf anschaut.
Also zuletzt lief eine Eli Lilly und Novo Nordisk besser.
Genau, was ist dir noch für ein Unternehmen aufgefallen, Freitag?
Swiss Re.
Ja, ja, genau.
Eine große Versicherung, europäisches. Sagt wahrscheinlich auch einiges darüber, aber kann natürlich auch einiges über die Kundenbranchen aussagen.
Ja, Eni und sehe ich noch am 16. auch spannend. Auch
wieder europäische Energieunternehmen haben natürlich, wie wir schon an der BP gesehen haben, einen gewissen Abschlag gegenüber den US-Energieunternehmen, die an sich ja schon keine ganz hohen KGV-Bewertungen haben.
Bridgestone, auch spannend, Reifenhersteller, sicherlich nicht so tragfähig oder so weit wie eine Michelin oder eine Conti, aber
im Prinzip gleiche Branche, ja.
Genau, gleiche Branche, ganz spannend.
Vulcan Materials ist auch ein bisschen so klasse, Infrastruktur in den USA.
Ja.
Und dann?
War es das? Ah nee, doch, nee, das war es, ja. Oh. Yandex halt, aber gut, russische Aktien momentan etwas schwierig.
Viel Spaß.
Ja, gut. Lieber Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Genau, ungewöhnliche Zeit heute am Mittwoch, aber ja, urlaubsbedingt von mir ging das nicht anders. Und von daher vielen Dank und ja, allen Hörer, Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr gerne zukommen lassen in irgendeiner Form, entweder per Kommentar, direkt per Mail an com-on@comdirect.de. Also com-on@comdirect.de oder eben, ja, keine Ahnung, schreit halt so laut, dass wir das hier hören, wie auch immer. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg an den Börsen und bis nächste Woche dann wieder. Macht's gut.
Bis dahin.